dieses theologische Thema, nämlich die Gegenüberstellung des heiligen Messopfers und des evangelischen Abendmahls, referiere ich nicht in meiner Eigenschaft als Professorin für Erziehungswissenschaft, sondern in meiner Eigenschaft als Katechetin. Ich habe also ein sechssemestriges theologisches Zusatzstudium abgeschlossen mit dem kirchlichen Lehrauftrag der Missio Canonica. Das sei auch den evangelischen Zuhörern unter uns gesagt, die ja sicherlich nach meiner Kompetenz fragen, wenn ich mich an dieses Thema heranwage. Zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen der katholischen Lehre über das heilige Messopfer und der sogenannten evangelischen Messe, wie Martin Luther sie nannte, beziehungsweise heute spricht man vom evangelischen Abendmahl, muss zuerst etwas über die Person und Biografie Luthers gesagt werden. Ich folge, und das betone ich, dem neuesten Stand wissenschaftlicher Lutherforschung, die das gängige Lutherbild korrigiert, weil sie die Tischreden und Predigten Luthers einbezieht, die von den meisten Lutherbiografen verheimlicht werden. Dieser Luther, den ich heute vorstelle, ist weitgehend unbekannt und setzt bei den evangelischen Zuhörern die Bereitschaft voraus, sich eventuell korrigieren zu lassen. Zunächst ein Lebenslauf in Kurzform. Martin Luther wurde 1483 in Eisleben geboren, studierte Jura, brach dieses Studium ab, um am 17. Juli 1505 in das Augustinerkloster Erfurt einzutreten, empfing dort am 3. April 1507 die Priesterweihe, lehrte an der Universität Wittenberg, brach 1520 öffentlich mit der katholischen Kirche, trat 1524 aus dem Kloster aus, heiratete 1525 die Zisterziensernonne Katharina von Bora und starb 1546 in Eisleben. Über sein Studentenleben urteilt Luther selbst, ich zitiere: "Durch Völlerei und Trunkenheit gehindert, dürfte ich bisher sehr wenig Gutes geschrieben oder gelesen haben." Melanchthon gesteht er, Zitat, dass er ein großer, schwerer, schändlicher Sünder gewesen sei und dass er seine Jugend verdammlich zugebracht und verloren habe. Sein Lehrer Professor Dungersheim wirft ihm ein Bubenleben vor, in der damaligen Zeit ein Wort für Hurerei und Sauferei. Luther selbst gesteht, dass er für das Mönchs- und Priesterleben keine Berufung hatte. In seinen Tischreden von 1532 bekennt er, Zitat, "Ich bin zu einem Mönch gemacht worden, damit sie mich nicht gefangen nehmen. Andernfalls wäre ich nämlich sehr leicht gefasst worden. So aber konnten sie es nicht, weil sich der ganze Orden meiner annahm." Bereits im Jahr 1523 hatte Luther in einer Predigt über seinen Klostereintritt bekannt: "Ich habe nicht Lust dazu von Herzen, ich bin dazu gezwungen und muss es tun angesichts der Hölle, Strafe und Schande." Was meint er mit diesen seinen Bekenntnissen? Es ist historisch zweifelsfrei nachgewiesen, dass Luther einen Mitstudenten im Zweikampf getötet hat. Ohne Absicht. Es war ein Unfall, der aber rechtlich als Totschlag bewertet wurde, und auf Totschlag stand damals die Todesstrafe. Luther flüchtete in das Augustinerkloster Erfurt, wo er Asyl bekam. Seitdem quälte ihn die Frage: "Wo finde ich einen gnädigen Gott?" Luther beichtet täglich, oft mehrere Stunden, und bekennt, Zitat, "Als ich ein Mönch war, zehrte ich mich auf durch Wachen, Fasten, Beten und harte Arbeit, da ich ernstlich dachte, ich müsse durch meine Werke die Gerechtigkeit erlangen. Ich hätte mich, wenn es länger gewährt hätte, zu Tode gemartert. Luther bezichtigt sich selber, ein ängstliches und unruhiges Gewissen zu haben. Zitat: Ich getraue mich nicht, mit meiner Genugtuung und meinen Verdiensten Gott zu versöhnen. Deshalb hasste ich denselben und zürnte heimlich wider Gott. Wie ergrimmte ich oftmals in meinem verwirrten Gewissen. Ich bin oft vor dem Namen Jesu erschrocken, und wenn ich ihn anblickte am Kreuz, so dünkte mich, er war wie ein Blitz. Der Beichtvater Luthers wirft ihm vor: Gott ist nicht zornig auf dich, sondern du bist zornig auf ihn. Die Erregungszustände Luthers steigerten sich zu den sogenannten Terrores, das heißt Schrecken, die bisweilen so heftig waren, dass er in Ohnmacht fiel. Diese Anfälle werden von einigen Lutherforschern als epileptische Anfälle missdeutet. Einige Male war Luther versucht, sich das Leben zu nehmen. Professor Albert Mock, Volltheologe, katholischer Priester und Professor der Psychologie an der Uni in Köln, deutet die Symptome in seinem Büchlein Abschied von Luther, er meint Abschied vom gängigen Lutherbild, als manisch-depressiv. Und der Psychiater Paul Reiter hat über die pathologischen Zustände Luthers ein zweibändiges Werk geschrieben. Diese sogenannten Terrore sind also zweifelsfrei ein bedeutendes Phänomen in Luthers Biografie. Ich persönlich deute die Zustände, wie Luther übrigens selber, nicht als krankhaft, sondern als dämonische Belästigungen. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter, wenn ich sie als dämonische Belastungen interpretiere. Denn ich konnte in jahrelanger Begleitung von Exerzismen, die ja Pfarrer Pietrek seit Jahren hält, Erfahrungen über dämonische Belastungen sammeln und sehe in folgenden Begebenheiten aus dem Leben Luthers klassische Symptome einer solchen. Luther bekennt, fratzenschneidende Dämonen zu sehen und zu flüchen, Kloakensprache und Gotteslästerungen gezwungen zu werden. Er bekennt, Gott zu hassen. Zitat: Ich liebte diesen gerechten Gott, der die Sünder straft, nicht. Ich hasste ihn vielmehr. Die Liebe des Menschen zu Gott verurteilt er als verdammliches Gesetzeswerk, denn Gott sei in sich grausam. Luther hatte offenbar Trancezustände, in denen er zu Boden geworfen wurde, und Selbstmordversuchungen. Das sind klassische Symptome dämonischen Wirkens. Weitere Hinweise sind folgende. Über sein Ordensleben berichtet er in einem Brief an seinen Freund Lang, Zitat: Selten habe ich die nötige Zeit, um die kanonischen Tagzeiten, also das Stundengebet der Mönche, zu verrichten oder zu zelebrieren, abgesehen von den eigentümlichen Versuchungen mit dem Fleisch, der Welt und dem Teufel. Luther vernachlässigte also das Gebet und seine Pflichten als Mönch und Priester. Luther litt an tiefen Depressionen, Todesängsten, Weinkrämpfen und heftigen Schweißausbrüchen, die er des Teufels Bad nennt. Und er bekennt: Ich kann nicht beten, ohne zu fluchen. Die Vaterunser-Bitte, geheiligt werde dein Name, müsse er mit den Worten begleiten: Verflucht, verdammt, geschändet müsse werden der Papistenname. Papisten sind die Katholiken. Wahrlich, so bete ich alle Tage. Diese Flüche sind Äußerungen dämonischer Belastung. Sein Leben lang konnte Luther nach eigenem Geständnis, das lässt sich alles nachlesen, die Versuchungen zur Wollust, also die sexuelle Begierde, zu Zorn, Hass und Neid nicht überwinden. Diese Versuchungen deutet er als Sünde, also nicht nur die Einwilligung in Versuchung, und entwickelt aus dieser Vorstellung die Irrlehre, die menschliche Natur sei total verdorben, total in Sünden, die weder durch Buße noch Lossprechung getilgt werden könnten. Er sagt also als katholischer Priester, dass auch die Beichte diese Sünden, gemeint sind Versuchungen, nicht tilgen können. Der Mensch könne absolut nichts zu seiner Rechtfertigung und zu seinem Heil tun. Die Konsequenz aus dieser Lehre ist die Leugnung des Gebetes und der guten Werke als heilsnotwendig geboten. Luthers Lehre erklärt sich damit nicht aus der Philosophie seiner Zeit, wie oft erklärt wird, sondern aus seiner Biografie. Das heißt, aus der Tatsache, dass er Versuchung als Sünde missdeutet und daraus ableitet, die menschliche Natur sei total verdorben. Luthers Hass auf Gott und die Menschen steigerte sich so, dass selbst der wirklich nicht zimperliche Nietzsche urteilt, Zitat, die grässlich hochmütige, gallig-neidische Schimpfteufelei Luthers, dem gar nicht wohl wurde, wenn er nicht vor Wut auf jemanden speien konnte, hat mich doch zu sehr angeekelt. Luthers Hochmut zeigt sich in vielen Äußerungen. So zum Beispiel, wenn er die Fürsten aufrief, sich, Zitat, mit dem Schlechten und Würgen vom Bauernvieh das Himmelreich zu erwerben. Wie tolle Hunde sollen sie, die Bauern, totgeschlagen werden. Ein Jahr vor seinem Tod wünscht Luther in seiner Schrift mit dem Titel »Wieder das Papsttum in Rom vom Teufel gestiftet« dem angekündigten Konzil von Trient, Zitat, »Man soll den Papst, die Kardinäle und alles Gesindel nehmen und ihnen als Gotteslästerer die Zunge hinten am Hals herausreißen und der Reihe nach an den Galgen annageln.« Am letzten Tag vor seinem Tod schrieb Luther mit Kreide an die Wand gegen den Papst, »Im Leben war ich für dich die Pest. Sterbend werde ich dein Tod sein, Papst.« Den Seinen befahl er unmittelbar vor seinem Tod, eins, vergesst nicht den Hass auf den Papst. Luthers Prophezeiung, das Papsttum sei in 2 Jahren ausgerottet, erfüllte sich nicht. Stattdessen wird heute in vielen evangelischen Medien mit Hochachtung über Papst Benedikt XVI. Geschrieben und die Übertragung von Feierlichkeiten aus Rom im Fernsehen zum Beispiel von Tausenden evangelischer Christen interessiert verfolgt. Der Hochmut Luthers zeigt sich auch in seinem Sendungsbewusstsein. Zitat, hier stehe ich, hier sitze ich, hier bleibe ich, hier poche ich, hier triumphiere ich, hier trotze ich mit Hohn allen Papisten, Thomisten und allem Pforten der Hölle, geschweige denn allen Aussprüchen von Menschen. In seinem Brief an Spalatin schreibt Luther im Jahr 1544, ich kann dem Freund und Feind nur sagen, nimm gläubig an, was Christus durch mich zu dir spricht, denn ich irre nicht. Ich rede nichts Satanisches, Christus redet durch mich. Und in einem Brief an Kurfürst Friedrich von Sachsen im Jahr 1522 behauptet Luther, von meiner Sache, also von meiner Lehre, antworte ich also, dass ich das Evangelium nicht von Menschen, sondern allein vom Himmel durch unseren Herrn Jesus Christus habe. In diesem Zusammenhang bezieht sich Luther auf Lichterscheinungen am Himmel, die er als Damaskuserlebnis deutet, und nennt sich im Gefolge als Befreier, also Erlöser, und neuer Paulus. Ja, er versteigt sich zu der Behauptung, wer meine Lehre nicht annimmt, kann nicht selig werden. Im Zusammenhang mit der Rechtfertigungslehre Luthers ist die sogenannte Sola Fide-Lehre zu sehen. Diese behauptet, dass der Mensch allein aus dem Glauben an Jesus Christus, Sola Fide, gerechtfertigt werde. Und um diese Irrlehre zu begründen, fügt Luther in seiner Bibelübersetzung das Wort allein, also Sola, willkürlich in den Römerbrief ein. Im Urtext der Bibel steht dieses Wort nicht. Paulus sagt, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht werde durch Glauben. Luther übersetzt allein aus Glauben. Dazu wird der Pfarrer Pietrek gleich noch mehr sagen. Die Aufforderung von Rom, diese falsche Übersetzung zu korrigieren, beantwortet Luther trotzig, Zitat, wenn euer Papst viel Unnützes machen will mit dem Wort Sola, also allein, so sage ihm flugs, Dr. Martin Luther will's so haben. So will ich, so befehle ich, mein Wille steht für die Vernunft. Denn wir wollen nicht der Papisten Schüler und Jünger, sondern ihre Meister und Richter sein. Womit Luther sich eindeutig über die Bibel, das Wort Gottes, stellt. Wie ernst ist es ihm also mit der Betonung, die Bibel sei die alleinige Quelle der Offenbarung Gottes, wenn er sie willkürlich verfälscht durch Einfügungen und Auslassungen in wesentlichen Dingen? Und welche Verirrungen und Verwirrungen haben seine Lehren gestiftet? Die Lehre, die Bibel allein, der Glaube allein und der Glaube an die Fähigkeit eines jeden Christen, die Bibel richtig verstehen und erklären zu können. Dass der Gläubige überfordert ist, wenn er ohne Lehramt, also ohne verbindliche Auslegung, die Bibel liest, wird allein daran deutlich, Pfarrer Pietrek sagt es eben schon, dass die Protestanten heute in 38.000 evangelische Glaubensgemeinschaften, nicht Gemeinden, in 38.000 evangelische Glaubensgemeinschaften gespalten sind. So stellt der evangelische Theologe Hans Asmussen fest, es gibt mehr evangelische Theologien, als es evangelische Professoren gibt. Praktisch gibt es in der lutherischen Kirche kein Lehramt, welches entscheidet, was rechte und unrechte Lehre ist. Luther behauptet, dass Christus durch ihn rede. Ist das aber etwa die Sprache Christi, wenn Luther zum Beispiel in seinem Neujahrsgruß an den Papst aus dem Jahr 1521 das Bußsakrament, das Abendfressen des allerheiligsten Herrn des Papstes nennt und diesen selber einen höllischen Drachen? In seiner Schrift wieder den falsch genannten geistlichen Stand des Papstes und der Bischöfe, ruft Luther alle rechten Christen auf, die größten Wölfe, die Bischöfe, zu vertreiben und versteht es, den Hass bei seinen Anhängern so zu schüren, dass sie dem päpstlichen Gesandten auf dem Reichstag zu Nürnberg 1523, der gerade über den Fall Belgrads und die Bedrohung Ungarns durch die türkischen Muslime berichtet hatte, zuschrien, wir wollen lieber den Türken dienen, als euch, dem größten Greuel und Gottesfeind. Am 15. Juni 1520 erließ Papst Leo X. die Bannbulle gegen Luther, in der 41 Irrlehren verurteilt werden. Luther nutzt die ihm gegebene Chance zu widerrufen nicht. Stattdessen verfasst er die Schmähschrift wieder die Bulle des Antichrist, in der er den Papst beschimpft als einen, Zitat, verstockten, verdammten Ketzer und Apostaten, einen Feind und Unterdrücker der Heiligen Schrift, einen Verräter und Lästerer. Am 10. Dezember 1520 wirft Luther die päpstliche Bulle vor dem Elstertor in Wittenberg in Anwesenheit von Studenten in den Scheiterhaufen und mit ihr alle kirchlichen Rechtsbücher. Der öffentliche Bruch mit der katholischen Kirche war damit vollzogen. Fortan nennt Luther das Papsttum und die katholische Kirche nur noch das Reich Satans. Gegen das Konzil von Trient schrieb Luther im Jahr 1545, also ein Jahr vor seinem Tod, die Schmähung, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, und gab 9 Holzschnitte mit Spottversen über das Papsttum heraus. Nun zum eigentlichen Thema dieses Referates, Luther und das heilige Messopfer. Auf die Irrlehren Luthers über das heilige Messopfer, das Luther in zahlreichen polemischen Schriften angreift, antwortet das Konzil von Trient, das mit Unterbrechungen in den Jahren 1545 bis 1563, also fast 20 Jahre, abgehalten wurde. Und zwar in seiner 13. Sitzung aus dem Jahr 1551. Zitat: Unser Gott und Herr wollte beim letzten Abendmahl der Kirche ein sichtbares Opfer hinterlassen, in dem jenes blutige Opfer, das einmal am Kreuz dargebracht werden sollte, gegenwärtig gesetzt, sein Andenken bis zum Ende der Zeiten fortdauern lassen und dessen heilbringende Kraft zur Vergebung der Sünden, die wir täglich begehen, zugewandt werden sollte. Weil in diesem göttlichen Opfer, das in der Messe vollzogen wird, derselbe Christus unblutig geopfert wird, der sich selbst einmal auf dem Altar des Kreuzes blutig dargebracht hat, so lehrt das Heilige Konzil, dieses Opfer ist ein wirkliches Sühnopfer. Soweit das Konzil. Direkt gegen die Irrlehren Luthers wenden sich folgende Kanones. Im Kirchenrecht heißen die Paragraphen Unterschied zum weltlichen Recht Kanonis. Also Kanon 1. Wer sagt, in der Messe werde Gott nicht ein wirkliches und eigentliches Opfer dargebracht, oder die Opferhandlung bestehe in nichts anderem, als dass uns Christus zur Speise gereicht werde, der sei aus der Kirche ausgeschlossen. Das heißt, wer so etwas sagt, ist nicht mehr katholisch. Kanon 2. Wer sagt, durch jene Worte tut dies zu meinem Andenken, habe Christus seine Apostel nicht zu Priestern bestellt oder nicht angeordnet, dass sie selbst und die anderen Priester seinen Leib und sein Blut opferten, der sei ausgeschlossen. Kanon 3. Wer sagt, das Messopfer sei nur ein Lob- und Danksagungsopfer oder nur das bloße Gedächtnis des Kreuzesopfers, nicht aber ein Sühnopfer, oder wer sagt, es bringe nur den Nutzen, der kommuniziere, oder wer sagt, man dürfe es nicht für Lebende und Verstorbene, für Sünden, Strafen, zur Genugtuung und für andere Nöte aufopfern, der sei aus der Kirche ausgeschlossen. Kanon 4 sagt, durch das Messopfer werde das hochheilige Opfer Christi am Kreuz gelästert oder herabgesetzt, der sei ausgeschlossen. Kanon 9. Wer sagt, man dürfe die Messe nur in der Volkssprache zelebrieren, der sei ausgeschlossen. Soweit das Konzil von Trient. Nach katholischer Lehre werden also Brot und Wein bei der heiligen Messe in den Leib und das Blut Jesu Christi verwandelt. Das Konzil von Trient sagt, das heilige Konzil bekennt offen und einfach hin, dass in dem erhabenen Sakrament der heiligen Eucharistie nach der Konsekration des Brotes und Weines unser Herr Jesus Christus als wahrer Gott und Mensch wahrhaft, wirklich und wesentlich unter der Gestalt jener mit den Sinnen wahrnehmbaren Gaben, also unter der Gestalt von Brot und Wein, gegenwärtig ist. Und so ist es tatsächlich eine unwürdige Schmach, wenn sie, gemeint sind die Einsetzungsworte, das ist mein Leib und ist mein Blut, also es so ist tatsächlich eine unwürdige Schmach, wenn diese Einsetzungsworte von einigen streitsüchtigen und verkehrten Menschen zu inhaltslosen, bloß bildlichen Redewendungen verdreht werden, in denen die Wahrheit des Fleisches und Blutes Christi, also seine wirkliche Gegenwart, seine Realpräsenz geleugnet wird. Soweit das Konzil. Die sogenannten Reformatoren, Luther, Zwingli und Calvin, lehrten dagegen, mit einigen Abweichungen voneinander, dass Christus nicht selber im Sakrament des Altares gegenwärtig sei, also nicht unter den Gestalten von Brot und Wein, sondern allein im Augenblick des Empfangens beim Empfänger. Sie leugnen damit also die sogenannte Transsubstantiation, das heißt die Wesensverwandlung von Brot und Wein. Wie sehr sich heute verprotestantisierte katholische Priester diesem protestantischen Verständnis anschließen, wird an einem Beispiel deutlich, das unser Kurierabonnent, der geistliche Rat Walter Lang aus München, erzählte. Ein Ordenspriester, es war um 1970, feiert bei Exerzitien die Heilige Messe und reicht den Kelch von Mund zu Mund. Nachdem 5 Empfänger getrunken hatten, war der Kelch leer. Was tut der protestantisierte Priester? Er holt hinter dem Altar eine Flasche Wein hervor und füllt den Kelch wieder auf. Das kann nur ein Priester tun, der den Glauben an die Transsubstantiation, an die Wesensverwandlung des Weines in das Blut Christi verloren hat. Das Konzil von Trient bezieht sich auf mehrere Schriften Luthers über das heilige Messopfer, das er Götzendienst nennt. Im Sermon vom Neuen Testament, so der Titel, verwirft Luther den Opfercharakter der Heiligen Messe. In seiner Schrift De Captivitate Babylonica polemisiert er gegen die Heilige Messe. In der Schrift Wider den Missbrauch der Messe nennt Luther das heilige Messopfer Ausgeburt der Hölle und schändliche Abgötterei. Von den sogenannten schmalkaldischen Artikeln, in denen Luther seine Lehre kurz zusammengefasst hat, damit, so seine eigenen Worte, diejenigen, welche nach mir leben, dieses mein Zeugnis und Bekenntnis vorzeigen können, handelt der zweite Artikel vom Messopfer. Darin sagt Luther, Zitat, die Messe muss als der größte und schrecklichste Gräuel im Papsttum gelten. Das Messopfer ist etwas Unnötiges, das man ohne Sünde und Gefahr wohl unterlassen kann. Man lasse den Leuten öffentlich predigen, dass die Messe als ein Menschentand ohne Sünde unterbleiben könne und dass niemand verdammt werde, der sie nicht achtet, sondern man könne gut ohne Messe wohl auf eine bessere Weise selig werden. Weiter. Die Messe ist eine gefährliche Sache, weil sie ohne Gottes Wort und Willen erdichtet und erfunden worden ist. Sie ist ganz unnötig, unnütz und gefährlich. Sie ist nichts anderes als ein Werk von Menschen, sogar von Bösewichtern. Und sie kann nichts anderes sein. Wenn die Messe fällt, so liegt auch das Papsttum am Boden. Dieser Drachenschwanz, die Messe, hat viel Ungeziefer und Geschmeiß von mancherlei Abgötterei erzeugt. Und kurzum, was die Messe ist, was aus ihr entstanden ist und was mit ihr zusammenhängt, das können wir nicht dulden und müssen's verdammen. Das ist also die authentische Lehre Luthers, wie er sie selbst in den schmalkaldischen Artikeln niedergelegt hat. Ich erinnere daran, dass sich Luther weder zum Mönch noch zum Priestertum berufen fühlte. Am 2. Mai 1507 feierte Luther seine Primiz, also erst 4 Wochen nach seiner Priesterweihe. Vor der Wandlung überfällt ihn eine solche Panik, dass er Anstalten macht, wegzulaufen. und wird von seinem Ordensoberen deshalb heftig zurechtgewiesen. Auch bei den Fronleichnamsprozessionen ist Luther immer wieder versucht, in Panik davonzulaufen, weil er die Gegenwart Christi nicht erträgt. Das sind klassische Symptome einer dämonischen Belastung. Luther hat die Heilige Messe gehasst. Er nennt sie fluchwürdig, sakrilegisch, ein Greuel. Ja, er ist versucht, oder hat es versucht, gerichtlich sogar ein Verbot des Zelebrierens zu erreichen, indem er nämlich die weltliche Obrigkeit aufruft, Zitat, mit ordentlicher, also mit weltlicher Gewalt vorzugehen. Und seine Begründung, Zitat, weil Lästern und Schänden in der Messe so offenbar sind und so öffentlich geschehen, als ob ein Bub auf der Gasse lästert. Ist das aber strafbar, also öffentliche Lästerung auf der Gasse, so ist auch das andere strafbar. In seiner Schrift vom Greuel der Stillmesse, die Anfang 1525 erscheint, führt er die Polemik weiter aus. Am Ende der Predigt von 1524, die mir in seiner Originalsprache vorliegt, schimpft Luther: Ich sage, dass alle gemeinen Häuser, er meint also die Hurenhäuser, die doch Gott ernstlich verboten hat, ja alle Totschläge, Diebstähle, Morde und Ehebrüche nicht so schändlich sind wie diese Greuel der Papistenmesse. Luther nennt die gewandelten Gestalten, Zitat, nichts als ein Bissen Brot und ein lauterer Trunk Wein. Und den Priestern wirft er vor, wenn das Opfer heilig ist, warum bittet er dann erst darum in der Messe, der ehrlose Madensack? An anderer Stelle nennt Luther die Priester stinkende Madensäcke, närrische Esel und Narrenköpfe, die nicht wissen, was sie reden. Ja, er versteigt sich sogar zu dem Vorwurf, ich glaube, der Teufel hat den Kanon, also das ist der wesentliche Teil der Heiligen Messe mit der Heiligen Wandlung, ich glaube, der Teufel hat den Kanon selbst gemacht und die Priester haben die edlen Worte des Testamentes, also der Bibel, mit ihrem Dreck vermischt. Und weil die Priester diese Abgötterei der Papistenmesse feiern, müssen sie im höllischen Feuer der Ewigkeit büßen. Luther gibt seiner Hoffnung Ausdruck: Wenn es mir gelingt, die Messe abzuschaffen, dann glaube ich, den Papst gänzlich besiegt zu haben. Auf die Messe wie auf einen Felsen stützt sich ja das ganze Papsttum mit seinen Klöstern, Bistümern, Kollegien, Altären, Diensten und Lehren. Fällt der sakrilegische und fluchwürdige Messgebrauch, dann muss alles stürzen. Und weiter, bezüglich der Messe stemme ich mich gegen alle Aussprüche der Kirchenväter, der Menschen, der Engel und der Teufel. Es ist Götzendienst, wenn man die Eucharistie anbetet. Weiter, der Hauptbestandteil ihres Kultes, die Messe, übersteigt jede Unfrömmigkeit und jeden Greuel. Sie machen aus der Messe ein Opfer und ein gutes Werk. Gäbe es keinen anderen Grund, den Habit, also das Ordenskleid, an den Nagel zu hängen, aus dem Kloster auszutreten und die Gelübde zu brechen, das allein wäre wahrlich Grund genug dazu. Luthers Hass gegen die Heilige Messe steigert sich so, dass er wünscht, jeder, der nur das Wort Messe hört, solle sich erschreckt segnen, wie vor einem Teufelsgräuel. Alle Priester, die die Messe lesen, seien Götzendiener. Und wie die Heilige Messe, so hasste Luther das Weihepriestertum. Wehe allen, die vorgeben, Priester zu sein. In seinem Manifest an den christlichen Adel der Nation 1520 schreibt er, Zitat, der geistliche Stand ist eine reine Erfindung und Lüge. In Wahrheit gehören alle Christen dem geistlichen Stand an. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen als nur den der Funktion. Das heißt, Luther leugnet das Weihepriestertum und proklamiert stattdessen das allgemeine Priestertum der Laien. Zitat, alles, was aus der Taufe kommt, kann sich rühmen, geweihter Priester zu sein. Nach evangelischer Lehre ist also jeder Christ ein geweihter Priester. Mit der Abschaffung des Weihepriestertums hat Luther den Gläubigen das Messopfer genommen, denn wo kein Priester ist, da kann keine Wandlung vollzogen werden. Während Luther die Transsubstantiation, also die Wesensverwandlung vom Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi, während Luther die Transsubstantiation leugnet, hält er an der Realpräsenz, also an der Gegenwart Jesu Christi fest, allerdings nicht unter den Gestalten von Brot und Wein, sondern im Augenblick des Empfangens, also im Empfänger des Abendmahles. Die anderen sogenannten Reformatoren sehen das anders. Für Zwingli ist die Abendmahlsfeier nur eine Erinnerung an den Erlösungstod Jesu. Das Brot sei nur ein Zeichen seines Leibes. Calvin lehrt, dass im Abendmahl Brot und Wein lediglich den Leib und das Blut Jesu bedeuten. Jesus würde beim Genuss von Brot und Wein vom Himmel her den menschlichen Geist stärken. Diese Ansicht ist die Ansicht auch der heutigen Schweizer Reformatoren. Fassen wir zusammen. Was Luther und die anderen sogenannten Reformatoren schufen, war nicht eine Reformation der katholischen Kirche, sondern das war Revolution und Rebellion. Ein neuer Glaube, eine Irrlehre, das war Kampf gegen die katholische Kirche und gegen das Herz der katholischen Kirche, gegen die Heilige Messe und das Papsttum. Er wollte das heilige Messopfer und das Papsttum zerstören. Das ist keine Reformation der katholischen Kirche. Weil in den Sonntagsgottesdiensten von Luther und seinen Anhängern zunächst noch die lateinische Sprache beibehalten wurde und die Elevation, also die Erhebung des Kelches und Brotes, wie es bei der heiligen Wandlung geschieht, gefeiert als Wortgottesdienst und Kommunionfeier, merkten die meisten Katholiken die Veränderungen der Reformatoren zunächst nicht und ließen sich von ihnen in die Irre führen. Im Jahr 1521 wurde in Wittenberg die Abendmahlsfeier zum ersten Mal in deutscher Sprache vorgeführt, und zwar von Andreas Bodenstein, nach seinem Geburtsort kurz Karlstadt genannt. Er hat übrigens auch entscheidend den Bildersturm mitzuverantworten, indem er zum Abbau und zur Zerstörung von Bildern, Altären und Kreuzen aufforderte. In seiner Schrift Deutsche Messe fordert Luther, der Priester müsse sich immer zum Volk kehren. Das heißt also die Heilige Messe versus Populum feiern. Das hat sich nun in der katholischen Kirche heute allgemein durchgesetzt, im Gegensatz zur evangelischen Abendmahlsfeier. Ja, Luther selber behielt die Richtung versus Deum, also Richtung zu Gott hin, bei. Schon zu Lebzeiten Luthers waren die Folgen seiner Revolution verheerend. Sein Zeitgenosse Cochleus schreibt in der ersten großen Luther-Biografie, Zitat, die Geistlichkeit tut nicht mehr ihre Pflicht im Begehen des heiligen Messopfers und der kirchlichen Offizien und Tagzeiten, also Breviergebet. Mönche und Nonnen ist ihre Ordensregel nicht mehr heilig wie ehedem. Das Volk will nicht mehr recht zum Gottesdienst eilen. Seine Ehrfurcht vor dem Priesterstand, seine Milde und das Erbarmen gegen die Armen versiegen. Die öffentliche Zucht und Ehrbarkeit wankt überall. Wir sehen eine sittenlose Jugend, die infolge der Einflüsterungen Luthers und seiner Anhänger Hetzereien gegen geistliche und weltliche Obrigkeit, Zügel und Scham verachtet. Luther selbst stellt fest, so grenzenlos wachsen Lasterhaftigkeit, Habsucht, Wucher, Luxus, Hass, Treulosigkeit, Neid, Stolz, Gottlosigkeit und Gotteslästerung an, dass Gott kaum mit Deutschland Nachsicht und Langmut üben kann. Und Luther erkennt durchaus die Ursache für diese Missstände. Zitat: Dass wir jetzt so träge und kalt in der Verrichtung guter Werke sind, kommt daher, dass wir sie nicht mehr als rechtfertigend anerkennen, also als heilsnotwendig. Bereits im Jahr 1525 hatte Luther festgestellt, nachdem wir das Evangelium gelernt haben, also seitdem wir evangelisch sind, so stehlen, lügen, trügen, fressen und saufen wir und treiben allerlei Laster. Das ist Luther selber. Und weiter: Da ein Teufel bei uns ausgetrieben, sind nun 7 Ärgere eingekehrt. Das ist Luther selber. Und heute, seit 1969 bzw. 70, wurde die klassische römische Liturgie, die wir gleich feiern, ersetzt durch den Novus Ordo Missae. Diese sogenannte neue Messe wurde wesentlich gestaltet von Erzbischof Bonini. In der Ausgabe vom 19.03.1965 des Osservatore Romano bekennt er, dass es Ziel der Neuerungen sei in der katholischen Kirche, Zitat, jeden Stein aus dem Weg zu räumen, der auch nur den Schatten der Gefahr eines Hindernisses für die Ökumene bilden könne. Das schreibt der Osservatore Romano. Die 6 protestantischen Pasteure, die hinzugezogen wurden, dieses Ziel zu erreichen, waren keine Beobachter, sondern Berater. Am 13. Oktober 1967 stellte Osservatore Romano fest, die Liturgiereform, Zitat, ist einen beträchtlichen Schritt im Sinne der Ökumene weitergekommen und hat sich den liturgischen Formen der lutherischen Kirche angenähert. Man darf, ja man muss feststellen, dass der Novus Ordo lutherisch ist, das heißt die sogenannte neue Messe eine Luthermesse. Darüber sind inzwischen zahlreiche Bücher geschrieben worden. Wie sehr die katholische Kirche seit der Liturgiereform, also seit der Verprotestantisierung der Heiligen Messe gelitten hat, kann an Zahlen deutlich gemacht werden. Seit der Liturgiereform besuchen nur noch 14% der Katholiken sonntags die Heilige Messe. 14%. Und in den Großstädten ist die Zahl praktizierender Jugendlicher von 50% auf 5% gesunken. Zum Vergleich, von den evangelischen Christen gehen 3,9% regelmäßig zum Gottesdienst. Von den Freikirchlern allerdings 80%. Und zu den eifrigsten Kirchgängern gehören die Pfingstler, die in ihren Gottesdiensten Wunderheilungen, prophetische Reden und das Sprachengebet praktizieren. Über die Fragwürdigkeit dieser Praktiken habe ich in meinem Buch Irrwege des Glücks ausführlicher geschrieben. Über die Missstände in der katholischen Kirche nach der sogenannten Liturgiereform urteilt unser Papst, der heutige Papst, Benedikt XVI., Zitat: Ich bin überzeugt, dass die Kirchenkrise, die wir heute erleben, weitgehend auf dem Zerfall der Liturgie beruht, die mitunter sogar so konzipiert wird, dass es in ihr gar nicht mehr darauf ankommt, ob es Gott gibt oder ob er uns anredet und erhört. Da feiert die Gemeinde nur noch sich selber, aber das lohnt sich nicht, so weiter Papst. Es lohnt sich also nicht, Messfeiern zu besuchen, die den Menschen statt Gott in den Mittelpunkt stellen, das Wort überbetonen, den Opferaltar durch einen Mahltisch ersetzen, in einem Kirchenraum veranstaltet werden, der jeglicher Sakralität entbehrt und die in der Volkssprache gefeiert wird, die jeder Banalität Raum bietet und das als sogenannte Kreativität verkauft. Kurz, es lohnt sich nicht, eine Messfeier zu besuchen, die verprotestantisiert ist, was von der Reformliturgie bzw. von den Reformliturgen ja ausdrücklich gewollt war. Und genau dies ist der Grund, weshalb wir gleich in der wunderschönen Residenzkirche die Heilige Messe im klassischen römischen Ritus feiern, weil diese Liturgie katholisch ist, weil sie der katholischen Messtheologie in all ihren Formen, Zeichen und Gesten entspricht, weil sie als heiliges Messopfer gefeiert wird, die das Kreuzesopfer Jesu Christi mit gebotener Ehrfurcht und Würde für uns, die wir heute an dieser klassischen Liturgie teilnehmen, gegenwärtig setzt. Herzlichen Dank, dass Sie so aufmerksam zugehört haben.